Ich lese uns heute die ersten drei Verse des ersten Kapitels vom ersten Korintherbrief. Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Einige einleitende Worte zu dem Korintherbrief. Das Hauptthema dieses Briefes an die Korinther ist ja die Darstellung des praktischen geistlichen Lebens. Geistliches Leben soll sich nicht nur auf der Ebene des persönlichen Glaubens abspielen, sondern auf der Ebene des Daseins und Handelns in dieser Welt im Umgang miteinander. Darum werden hier praktische Lebensbezüge angesprochen, wie zum Beispiel das geistlich geführte Eheleben. Was ist darunter zu verstehen? Der Gebrauch von zeitlichen Gütern. Wie gehe ich mit den Dingen, die ich hier habe in dieser Welt, einfach um? Welche Beziehung habe ich zu ihnen? Auch der Umgang miteinander als Kinder Gottes. Dann wird in diesem Brief besprochen der Nutzen geistlicher Gaben in der Gemeinde. Wozu sind sie? Wozu dienen sie? Was können sie uns helfen? Und auch die geistliche Arbeit am Nächsten in der Liebe. Und viele andere kleine Themen mehr, die so wichtig sind für das Alltagsleben. Denn Gottes Wort soll uns ja begleiten in unserem Tun, wenn wir am Arbeitsplatz stehen, in der Familie sind, einkaufen gehen, Geschäfte tätigen müssen, in der Welt Konfrontationen haben, also nicht unbedingt in kriegerischer Auseinandersetzung, sondern in der Begegnung mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das Leben eines Kindes Gottes soll also sich beweisen, die Gnade Jesu soll sich beweisen in der Auswirkung, als Auswirkung im praktischen, im täglichen Leben. Das neue Leben im Geist soll eine gesegnete und gesundende Beziehung zum Nächsten herstellen. Das geistliche Leben will ja den anderen auch zur Heilung führen, zur Heilung, zur Gesundung im Geist. Und der Friede, der unter den Menschen sein soll, ist auch ein gesundendes Element. Und daran dürfen Kinder Gottes durch die praktischen Bezüge des geistlichen Lebens mitarbeiten, dass in ihrem Umfeld sich der Friede ausbreitet. So wie es ja einmal auch in Sprüchen geschrieben steht, wenn jemandes Wege Gott wohlgefällig sind, also von den Gläubigen, dann macht Gott auch seine Feinde mit ihm zufrieden. Das ist also praktisches Wesen, was hier im Korintherbrief beschrieben wird, was segnend und gesundend zu sehen sein soll und in der Auswirkung zu verspüren ist. Gläubige und Ungläubige sollen also die Beziehung zu Gott durch die Auferstehung Jesu von den Toten, die wir ja diese Kraft der Auferstehung in der Wiedergeburt erlebt haben, praktisch verspüren können. Es soll kein Zweifel daran geben, dass Menschen, die von Natur aus Sünder sind, in die Lebensgemeinschaft mit dem lebendigen Gott treten können. Über dem Leben also der Gläubigen soll zu sehen sein, dass es unbedingt möglich ist, mit Gott zu leben. All das wird hier auch im Korintherbrief behandelt. Es ist möglich, mit Gott zu leben. Und zu diesem Leben, der Lebensgemeinschaft mit Gott, sind ja alle berufen. Diese neue Stellung in Gott soll die Rechte Das ist jetzt auch ein Wort, was mir sehr wichtig geworden ist, Evangelisationshaltung. Kennen wir vielleicht noch gar nicht, das Wort. Ich kreiere immer da neue Worte, aber das ist genau das, was mich so immer wieder bewegt. Es geht nicht nur um die Evangelisation als solches, dass ich jetzt ein Blättchen verteile, sondern mein Leben soll eine Haltung der Evangelisation haben. Durch diese Evangelisationshaltung soll eben der Name Jesu verkündet werden. Darum in dieser Evangelisationshaltung ist dann der Aufenthalt, so möchte ich es mal sagen, der christlichen Gemeinde hier auf Erden nicht vergebens. Die christliche Gemeinde hält sich ja nur hier auf. Sie ist ja nicht hier zu Hause. Sie hält sich auf wie im Urlaubsdomizil oder Missionsbereich, wie wir das sagen, um etwas auszurichten. Der Aufenthalt der Gemeinde Jesu hier auf Erden ist nicht vergebens, wenn die richtige Evangelisationshaltung ihr Leben bestimmt und auch die Ausstrahlung dann zu verspüren ist. Es geht also um das Leben aus Gott hier im Korintherbrief, dem Leben aus Gott, aus dem Himmlischen, im Irdischen und wiederum für Gott zum Himmlischen. Also es geht um das Leben aus Gott, aus dem Himmel, hier in der Zeit, für Gott und für das Himmlische. Das soll im Korintherbrief neu zum Tragen kommen. Missionarisches Leben, geprägt und geführt durch Gottes Geist. Das erste Thema heute soll lauten, die Vollmacht zum Leben allein durch die geistliche Berufung. Ein Kind Gottes soll ja Vollmacht haben zu dem geistlichen Leben aus Gott, aber kann es nur haben durch die Berufung Gottes in Jesus Christus, der dieses Leben spendet und gibt. Und darum leitet der Apostel Paulus auch diesen Brief ein mit der Feststellung, dass er ein Apostel ist, der berufen ist durch den Willen Gottes. Der berufen ist durch den Willen Gottes, der nicht ein Apostel ist, der sich selber zum Apostel studiert hat und nun seinen Studienerkenntnissen nachgeht, sondern der nur Leben hat aus Gott, aus der Berufung, mit der Gott ihn berufen hat. Das ist das Geheimnis der Vollmacht. Deswegen können wir ja auch von dem Korintherbrief reden, als Gottes Wort und nicht ein Brief des Paulus. Es ist nicht ein Brief des Paulus, es ist ein Brief Gottes, weil Paulus ein berufener Christi durch den Willen Gottes ist. Und das, was er weitergeben darf, hat Gott ihm zuvor gegeben. Er gibt nichts von sich, er kann nichts von sich geben, darin steht überhaupt keine Vollmacht, wenn wir etwas von uns geben. Das ist vielleicht eine gute Meinung, aber Vollmacht zum Himmlischen hat es nicht, hat nur das, was wir bekommen haben aus dem Himmlischen. Also mit der Berufung folgt die Vollmacht, der Berufung auch leben zu können. Wer berufen ist, hat in diesem, wir sprechen ja heute von Paketen, wenn man irgendwas kauft, nicht, dann beinhaltet so ein gekauftes Paket verschiedene Kriterien, was da alles so drin ist, auch beim Autokauf, dann kann man noch diesen Paketpreis haben und jenen und da ist dann auch noch ein paar Technik, ein bisschen Technik drin. Und das ist wie so ein Paket, die Berufung, in der viele Kriterien zum Leben mit Gott vorhanden sind. Also auch die Vollmacht, diesem Auftrag nachkommen zu können. Keiner kann ja dem Auftrag, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, nachkommen, außer durch die Berufung. Ohne Berufung könnte niemand von Jesus zeugen. Denn alles, was aus dem Kopf gezeugt ist, ist kraftlos. Alles, was aus dem Geist gezeugt ist, das ist vollmächtig. Und das kann man nicht beschreiben. Auch wenn es das Herz eines anderen berührt, dann berührte es ihn nicht, weil er was im Kopfe verstanden hat, sondern weil es eine Bewegung der Kraft zum Herzen war. Das ist was anderes als das, was das menschliche Denken kennt. So betont also Paulus besonders, dass er ein von Gott berufener Apostel ist. Auch in Römer 1, Vers 1 schreibt er dasselbe, von Gott berufen. Er selber hatte ja gar nicht vor, das Evangelium von der Gnade zu predigen, es zu verbreiten, und streckte sich auch nicht nach dieser Gnade für sein Leben aus. In der Apostelgeschichte 9 lesen wir nämlich genau, dass er sich hat Briefe geben lassen von den Obersten in Israel, in Jerusalem, um diese Christen zu verfolgen. Er streckte sich nicht nach der Gnade aus. Er war sogar ein Gegner dieser von Gott angebotenen Gnade. Er war ein Verfolger der Begnadigten. Und doch sagte der Herr zu Ananias in der Apostelgeschichte 9, Vers 15, er ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Mit anderen Worten, was dieser Paulus nachher tun kann, das tut er nicht aus sich selbst. Das hat er nie gewollt, das hat er nie gekonnt, das würde er auch nie können, wenn er nicht mein Leben in sich bekäme, wenn ich ihn nicht berufen würde. Er ist ein auserwähltes Rüstzeug. Paulus wurde gegen seinen Willen in den Stand der Gnade gesetzt, da Gott ihn zur Kapitulation zwang, zur Aufgabe, seines Wesens gerecht sein zu wollen. Denn Paulus wollte nicht ungerecht gegen Gott handeln. Nein, nein, er wollte der Supermann sein. Der Gerechteste unter allen Gerechten, das wollte er sein. Aber von diesem Gerechtsein-Wollen musste ihn Gott lösen und zur Kapitulation zwingen und sagen, gib das auf, damit du wirklich jemand sein kannst in meinem Auftrag. Und da fing Paulus vor Damaskus ja erstmalig an zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Vorher hat er immer gesagt, Herr, ich werde mich abfragen, was ich tun soll. Ich gehe zu den Ältesten, die sollen mir Briefe geben, ich werde das machen, ich kämpfe für dich. Und jetzt hat er das erste Mal angefangen zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wir wissen ja aus der Reformationszeit, diesem Mönchtum, wo man ja auch in diesem Mönchtum versuchte, einen gerechten, gnädigen Gott zu finden und Luther selbst bis aufs Blut sich schlug, damit nicht sein alter Mensch immer zwischen Gott und ihn trat, sondern dass der so klein gemacht wird, damit er willig wird, Gott und sein Wort anzunehmen. Und Gott sagen kann, jetzt bist du richtig. Und es hat alles nicht geklappt, alles nicht genützt. Dieses sich selbst klein machen wollen oder das Selbstkasteien und eben dadurch eine Gerechtigkeit aufrichten zu wollen, die Gott gefällt. Erst als Luther merkte, er muss sich dem Herrn überlassen, was er ihm schenkt, das ist wertvoll. Nur ein Berufener kann wirklich für Gott hier leben, ein anderer kann es nicht. Und das geschieht eben durch Gnade, diese Berufung. Paulus hatte ja fleischlichen Ruhm. Er spricht zum Beispiel im Philipperbrief, und das müssen wir also zuvor wissen, bevor wir auch den Korintherbrief weiter betrachten. Er sagt, nach außen gesehen bin ich ein ganz frommer Mann gewesen, Philipper 3. Ich kann mich nach dem fleischlichen Menschen rühmen. Ich bin am achten Tag beschnitten, einer aus dem Volk Israel, des Geschlechts Benjamin, ein Hebräer von Hebräern und nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Also das heißt, alles, was augenscheinlich gegen Gott steht, verfolgte er. Und nach der Gerechtigkeit im Gesetz war ich unsträflich, unsträflich. Und jetzt schreibt dieser selbe Paulus, dass er jetzt ein Berufener Gottes ist. Da hat sich also was gewandelt. Das war alles nichts Nütze, was ihm vorher so groß und wichtig vorkam. Der fleischliche Ruhm ohne Berufung gibt keine Vollmacht. Er will damit sagen, wir könnten es jetzt neutestamentlich sagen, ein christlich geführtes Leben, ohne die Berufung aus der Gnade zu Christus zu gehören, gibt keine Vollmacht zum richtigen Handeln. Ist nur ein Namenchristentum, ist nur ein frommes Wortespiel, hat nichts mit praktischem Leben aus dem Himmel, aus Gott zu tun. Und somit keine Vollmacht. Vollmacht hat nur das Leben, was aus Gott kommt. Was vom Himmel herabkommt, soll uns wichtig gemacht werden. Alles andere, menschlicher Ruhm, menschliche Anstrengung, hat keine geistliche und keine Vollmacht zu ewigen Dingen. Gottes Berufung macht aber völlig unabhängig von menschlicher Meinung. Vorher also fleischlicher Ruhm muss Anerkennung von Menschen suchen. Und so war es bei Paulus auch. Vorher ließ er sich Briefe geben von anderen und zeigte, wie groß er ist, wie fromm er ist, was er alles für Gott tut. Und das mussten die anderen anerkennen. Aber nachher heißt es, er besprach sich nicht mehr mit Fleisch und Blut. Er machte sich nicht mehr abhängig von einem Menschen nach der Berufung, Galater 1, Vers 16, und fuhr fort, das, was er erlebt hat, mit Gott einfach weiterzugeben. Darin bestand die Vollmacht seines Glaubenslebens. Vorher also abhängig von Menschen. Religiosität ist immer Abhängigkeit von Menschen. Sucht auch Anerkennung von Menschen, dass er was Gutes geleistet hat. Paulus, wunderbar, dass du jetzt diese Gruppe der Christen verfolgt hast. Mach weiter so. Du bist der Mann. Gib mir Briefe, damit ich Vollmacht habe. Jetzt hat er gesagt, ich brauche eure Briefe nicht mehr. Ich habe jetzt Vollmacht von Gott. Etwas zu tun. Ich brauche den menschlichen Zuspruch für ein Glaubensleben hier in dieser Welt nicht mehr. Das funktioniert jetzt ohne Menschen, sondern nur noch aus der Verbindung mit Gott zu mir. Wir kommen da ja nachher auch ins Detail für uns selbst. Also noch einmal, zuvor bedurfte Paulus Briefe von Menschen, die ihm autorisierten, gewisse Dinge aus diesem gesetzlichen Glauben tun zu können. Und nun, als wiedergeborener Mensch befragte er sich nicht mehr mit anderen Menschen, sondern lebte und handelte aus seiner Berufung heraus, aus dem Leben mit Jesus Christus heraus. So lesen wir zum Beispiel auch im Galaterbrief weiter, ich hatte ja Galater 1, Vers 16 angesprochen, im 18. Vers, dass er erst 3 Jahre nach seiner Berufung nach Jerusalem kam und Petrus, dem obersten Apostel, der die Tür zum Evangelium oder Evangelium unter Juden und Heiden aufstoßen durfte, erst besuchte. 3 Jahre. Das heißt, er ging nicht erst dorthin, um zu sagen, Petrus, was ist jetzt los? Du bist ja auch Apostel und jetzt soll ich gesandt werden. Nein, er ging voran und sagt, erst nach 3 Jahren bin ich nach Jerusalem gekommen und dann habe ich mal Petrus begrüßt und dann habe ich mal Jakobus begrüßt und Johannes. Und diese erkannten, dass auch ich ein Berufener bin, dass ich nicht mehr von Menschen abhängig bin, in dem, was ich geistlich zu tun habe. Wie vorher. Vorher musste ich die Bestimmung von anderen Menschen einholen, die Kraft und Autorität zu einem bestimmten Handeln. Jetzt haben sie gemerkt, ich bin auch berufen, gleich wie auch sie. Das steht dann auch im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 9. Sie haben bemerkt, ich bin auch so wie sie. Denn auch die Jünger, die ganzen Apostel, wurden ja berufen und haben sich nicht durch frommes Handeln zu Aposteln gemacht, durch Anerkennung menschlichen Wesens und menschlichen Geistes, sondern sie wurden berufen. Sie wurden einfach aus ihrem früheren Leben weggerissen. Das ist die Berufung. Wer mit Jesus Christus lebt und hat sich von ihm berufen lassen zu dem neuen Leben, der wurde aus dem alten Leben einfach weggerissen, in ein neues gestellt. So erkennen wir, wenn Paulus also seine Berufung betont, will er damit zum Ausdruck bringen, dass nicht er, sondern der lebendige Gott, Jesus Christus, für das geschriebene Wort verantwortlich ist. Also kein Menschenwort, sondern Gottes Wort. Das ist ja auch eine Diskussion in unseren Tagen immer wieder. Und wir haben das gerade in einem Bericht gelesen von einem Gideon-Bruder, der das aus Amerika mitteilte, wie stark die Bibelkritik dort vorherrscht und immer wieder neue Bibelausgaben gedruckt werden unter Hinweglassung verschiedener Passagen, weil man befindet, was Gottes Wort ist und was Menschenwort ist. Man sortiert nach eigenem Gutdünken. Man lässt nicht mehr die Bibel als inspiriertes Wort Gottes stehen, sondern sagt einfach, es ist die Auslegung der Männer, die an Gott glaubten. Das heißt also, es ist nicht mehr Gottes Wort, sondern es ist eine Auslegung der gläubigen Leute an Gott. Und das ist es eben nicht, das will der Apostel Paulus deutlich machen. Nein, ich bin hier nicht derjenige, der euch schreibt, sondern ich bin jetzt ein Berufener und Gefangener des Herrn. Was hier geschrieben wird, ist Gottes Wort. Darum verbindlich. Meine Worte sind nicht verbindlich. Gottes Wort sind aber verbindlich. Und darum spricht er auch im 9. Kapitel, das können wir vielleicht schon mal vorab im Zusammenhang lesen, Vers 16 und 17, und sagt, dass ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen. Warum denn nicht? Ich muss es tun. Ich darf mich dessen nicht rühmen, denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Tue ich es gern, so wird mir gelohnt. Tue ich es ungern, so ist mir das Amt doch befohlen. Warum? Das Evangelium, ich darf mich nicht rühmen, weil es nicht meines ist. Ich habe überhaupt von dem Ausdruck des Evangeliums der Gnade keinen Anteil. Ich habe nichts daran. Ich bin nur selber ein Beschenkter, aber ich habe es nicht bewirkt. Ich habe es nicht hervorgebracht. Und deswegen darf ich mich nicht rühmen bei dem, was dort gesagt und geschrieben wird. Dass der Ruhm gehört allein Gott. Und ich bin ein Berufener und muss diesem Auftrag leben. Tue ich es gern, bekomme ich Lohn. Tue ich es nicht gern, ist der Auftrag mir gegeben, etwas zu sagen, was ich nicht erfunden habe, sondern was Gott gegeben hat. Nicht? Also so eng ist diese Verbindung, so eng beschreibt Paulus das neue Leben der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, das neue Leben mit Gott. Und zeigt auch damit rückwirkend auf, wie der Herr selbst durch seine Gnade seine Gemeinde beruft. Also keiner kann sagen, ich will jetzt zur Gemeinde gehören oder Gemeinde sein, sondern es basiert alles auf dem Ruf Jesu. Wenn ich erhöht werde von der Erde, sagt der Herr, Johannes 12, so werde ich sie alle zu mir ziehen. Wenn Gott das nicht täte, könnte keiner zu ihm kommen. Wer dann aber den Ruf wahrnimmt, ist ein Berufener und ein Beauftragter, nicht mehr durch sich selbst, sondern durch Gott allein. In Lukas 5 lesen wir zum Beispiel, das will ich nur so am Rande erwähnen, als diese kurze kleine Schiffsreise vom Lande des See Genezareths, vom Ufer in dem Schiff des Petrus stattfand und von dem aus, von dem Schiff aus, Jesus dann eine Predigt hielt und Petrus dann nachher ja auch sehr erschrocken war, als es um diesen großen Fischzug ging, werf dein Netz nochmal raus, nicht? Und Petrus sagt, nein, wir haben die ganze Nacht gefischt und es werden nichts fangen. Und dann ließ er sich doch darauf ein, auf dein Wort hin, will ich es tun? Und sie taten einen großen Fischzug. Und da merkte Petrus, ich bin ein Sünder, geh weg von mir. Und dann steht dort geschrieben, Jesus sagt, nein, nein, das mache ich nicht, ich berufe dich jetzt. Du sollst Menschenfischer sein. Und dann steht dieser kleine Satz, und sie verließen alles. Alles. Und folgten ihm nach. Sie verließen alles. Das heißt also, ohne jetzt eigene Voraussetzungen noch mit einbringen zu können und zu wollen, wurden sie in die Nachfolge Jesu gerufen. ließen alles liegen und gingen. Ja, sie hatten also keine Zeit, sich da noch groß vorzubereiten, weil das Neue keine Vorbereitung braucht. Das Neue kommt nur von Gott. Und alles, was nicht von Gott kommt, will Gott in unserem Leben auch nicht gebrauchen. Wird es nie anrühren, nicht antasten. Kann er nicht gebrauchen. Weil für ihn das Beste da sein muss. Und das Beste kommt von ihm. Von ihm zu ihm. Das ist diese Verbindung, die Paulus hier doch deutlich machen möchte. Auch in Johannes 21, wo es darum geht, dass Petrus Wege gehen soll, die er sich nicht aussucht. Da heißt es dann zum Schluss, ja, als du jünger warst, da hast du selbst die Wege dir ausgesucht, die du gehen willst, aber wenn du älter wirst, du wirst Wege gehen, die du nicht willst, aber die ich will. Die du nicht willst, die deinem Fleisch überhaupt gar nicht schmecken. Aber durch den Geist, den ich dir gebe, gehst du die Wege, die in der Berufung stecken. In dem Paket der Berufung. Und wirst mich dadurch, nur dadurch preisen. Und dann heißt es da im Johannes 21, Jesus Christus sprach von dem Tod des Petrus. Wie er ihn preisen würde. Durch diesen von Gott verordneten Weg. Im Tode. Nicht? Das ist also ein Weg, der völlig anti gegen das Fleisch ist. Völlig ein anderer Weg, den sich keiner freiwillig aussucht. Und den auch keiner erbittet im Gebet. Und sich wünscht, aber in der Berufung steckt die Vollmacht, alle diese Wege von Gottes Wegen gehen zu können. Und die richten auch etwas aus. Ich muss es also tun. Darum müssen wir bedenken, was wir hören und wie wir hören. Was, nämlich, wenn wir die Bibel lesen, das heilige Wort Gottes. Das muss die Voraussetzung sein. Wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, nebenbei gesagt, wir können nie über die Bibel diskutieren. Die Bibel redet immer zu uns. Wir können nicht über die Bibel reden. Wir können nicht über Gottes Wort befinden, sondern es befindet über uns, über unser Leben. Es zeigt uns auf, wo wir verkehrt sind. Wir können nie fragen, ist das richtig, was dort steht? Es ist Gottes Wort. Es ist immer richtig. Wir sind nicht richtig. Ja, also das Wort redet immer zu uns. Deswegen, wir müssen bedenken, was wir hören, nämlich Gottes Wort, und wie wir hören, als solche, die es bedingungslos anzunehmen haben. Wie wir hören, als solche, die es bedingungslos anzunehmen haben, um nicht unter das Wort aus dem Hebräerbrief zu fallen, wo auch die Judenchristen gewarnt worden sind, dass sie nicht nach ihrem eigenen Kopf wieder leben sollen. Da steht in Hebräer 12, Vers 25, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn so jene nicht entflohen sind, die ihn abwiesen, da er auf Erden redete, viel weniger wir, so wir den abweisen, der jetzt vom Himmel redet. In Vers 29, denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Also, sehet zu, was ihr hört, bedenkt, was ihr hört und wie ihr hört. Hier verstehen wir auch in diesem Zusammenhang, was in der Offenbarung immer wieder gesagt wird, wer Ohren hat, der höre. Natürlich, wir haben ja alle Ohren und doch hören wir nicht. Hier geht es um die geistlichen Ohren. In der Berufung der Nachfolge Jesu, wer solche Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt. Mit den Ohren kann man das nicht hören. Aber mit den geistlichen, mit den erneuerten Ohren kann man verstehen, was der Geist Gottes in seinem Wort sagt. Und darauf kommt es an. Nun ist hier noch ein Name genannt in der Einleitung, der auch mit grüßt. Wer ist dieser Bruder Sosthenes? Es ist der Oberste der Synagoge gewesen in Korinth, Apostelgeschichte 18, 17. Und dieser, ja, er wurde ja dann vor den Statthalter sozusagen geschleppt und angeklagt, weil viele Juden Paulus verfolgten in Korinth und sich aufregten, dass der Sosthenes mit dem Paulus gemeinsame Sache machte und ihn auch noch aufgenommen hat. Und dann versuchte man, den Sosthenes zu verklagen. Er war nun ein Begleiter des Apostel Paulus, auch ein Berufener, ein Jünger Jesu. Diesen Brief an die Korinther schrieb der Apostel Paulus aus Ephesus. Da hielt er sich sehr lange auf, 3 Jahre. Und es steht auch in 1. Korinther 16, 5, 8, im Vers 8, dass er noch in Ephesus war. An wen ist also nun dieser Brief gerichtet? Er ist gerichtet an die Gemeinde Gottes. So lesen wir, an die Geheiligten in Christo, den berufenen Heiligen. Hier ist wieder das Wort berufen drin. Der Brief gilt also denen, die das Evangelium, das Wort vom Kreuz, bereits angenommen haben, die also bereits schon geistliche Ohren haben, um hören zu können. Genau an diese ist es adressiert. Das Wort vom Kreuz haben sie angenommen, sie sind erleuchtet durch den Heiligen Geist. Denn wo das noch nicht in Voraussetzung geschehen ist, bleibt das Wort Gottes, weil es ja kein Brief des Paulus ist, sondern ein Brief Gottes, bleibt es unverständlich. Kann man es lesen und doch nicht verstehen, hören und doch nicht erkennen. Denn der natürliche Mensch, so schreibt Paulus auch weiter hier in diesem Brief, um deutlich den Unterschied zu machen, um aufzuzeigen, dass nicht jeder das verstehen kann. In Kapitel 2, Vers 14, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er kann also nicht verstehen, was da gesagt wird. Er reimt sich irgendwas zusammen, was er glaubt, verstehen zu können. Aber es ist nicht das, was verstanden werden muss. Er denkt darüber nach und glaubt, er hätte was gemerkt oder was verstanden. Und dann interpretiert er irgendetwas, was er verstanden hat, aber nicht mit dem geistlichen Inhalt zusammenpasst. Darum gibt es ja auch so viele theologische Aussagen, die eigentlich an der Bibel vorbeigehen, weil sie nicht verstanden worden sind, weil das, was in der Schrift steht, geistlich gerichtet sein muss. Darum sollten wir also nicht versuchen, diese Botschaften in den Briefen nicht wiedergeborenen Menschen vorzuhalten, damit sie sich danach richten oder bekehren, sondern ihnen nur zunächst das Wort von der Erlösung am Kreuz auf Golgatha darzureichen, damit sie dies im Glauben erfassen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen können. Ein nicht wiedergeborener, der kann mit diesem Brief nichts beginnen. Und wenn wir ihnen vorhalten, na, hier steht doch aber geschrieben, du musst, ja, dann sagt, ja, wie? Versteht er nicht. Er muss erst, deswegen verteilen wir ja auch die Traktate, erst das Wort vom Kreuz. Solange sich keiner bekehrt, bleibt die Bibel ein verschlossenes Buch, weil das Wort nicht an Ungläubige, sondern an Gläubige gerichtet ist, an Geheiligte, an Berufene, an Wissende, an solche, die in der Gemeinde Jesu integriert sind. Nicht hier merken wir, was der Herr Jesus zum Beispiel sagt, werfet die Perle nicht vor die Säue. Was meint er damit? Redet also nicht über das Heilige zu denen, die es überhaupt nicht verstehen können. Die drehen sich um und die machen das kaputt. Die können es ja nicht aufnehmen. Also diskutiert nicht über eure geistlichen Erfahrungen mit solchen, die sie nicht haben und nicht nachvollziehen können. Sie werden immer sagen, ihr seid verkehrt. Das können wir nicht verstehen. Aber die Schuldigen sind nicht die, die es dann hören, sondern die Schuldigen, die es dann sagen, weil sie ihnen etwas zu essen bieten, was sie nicht essen können. Ja, das müssen wir also auch berücksichtigen im Umgang mit den Menschen in dieser Welt, die Jesus noch nicht gehören. Sie müssen also erst das Wort vom Kreuz hören, dass sie sich bekehren, dass sie Sünder sind, dass sie Erlösung brauchen und Erlösung in Christus haben und dann die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, damit sie auch die Stimme Gottes verstehen. Also das Wort gilt den Geheiligten in Christo. Wir, die wir wiedergeboren sind, sind diese Geheiligten. Diese Geheiligten. Sind wir denn wirklich die Geheiligten, die der Heiligung nachjagen? Das ist ja ein Begriff, von dem wir dann sagen würden, ja, der hier in der Schrift steht, der passt ja noch gar nicht zu mir. Kann ich dann wirklich dieses Wort für mich annehmen, was hier geschrieben steht? Geheiligte in Christo, das ist ein Begriff, der bezeichnet die Stellung des Gläubigen, die er durch die Gnade frei empfangen hat als Geschenk. Also, in dem Moment, wo ein Mensch das Werk Gottes, das er in seinem Sohn am Kreuz vollbracht hat, im Glauben persönlich annimmt, wird er also ein Mitgekreuzigter und ein Mitauferstandener von den Toten und somit ein Geheiligter in Christus. In diesem Augenblick. Geheiligter in Christo bedeutet also nicht zuerst ein Ausdruck für das Wesen und das Handeln und den Wandel eines Menschen. Das ist nur eine Folge des Geheiligten, sondern des Zustandes. Jeder ist ein Geheiligter in Christo, der von Neuem geboren ist, der deckungsgleich mit dem Tod und der Auferstehung Jesu sein Leben in die Hand Gottes gelegt hat. Das Geheiligtsein in Christo, der Stellung nach, bewirkt in uns, einige Punkte will ich uns sagen, zum Beispiel die Vollmacht, Gottes Kind zu sein. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Das ist also nach der Stellung, jetzt noch nicht nach dem Handeln, nach dem Wesen, das kommt nämlich hier im Korintherbrief auch klar, da hinken wir immer noch hinterher, da tun wir Dinge, die der Heiligung nach der Stellung nicht entsprechen. Und doch sind wir bereits durch das Geschenk der Gnade in der Berufung Geheiligte. Das ist ein Name, den wir tragen dürfen, der zu dem Zustand der Wiedergeburt passt. Also, das Geheiligtsein in Christo bewirkt Kindschaft, Macht, Gottes Kind zu heißen, bewirkt die Aufhebung des Verdammenswürdigen an uns, Römer 8, Vers 1. Sobald ich berufen bin und wiedergeboren bin, bin ich ein Geheiligter in Christo, an dem der Stellung nach vor Gott überhaupt nichts Verdammenswürdiges mehr ist. Hundertprozentige Heiligkeit und Reinheit. Von einer Sekunde zur anderen. Es bewirkt auch, geheiligt in Christo, die persönliche Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. In Römer 8, 15, 16 steht ja, der Geist Gottes gibt uns das Zeugnis, wir sind geheiligt in Christo, wir sind Gottes Kinder. Und das steht nicht nur so einfach da, das ist dann auch so einfach. Da ist ein Punkt hinter, da gibt es dann gar nichts mehr anderes zu sagen. Das bewirkt das Leben in der Stellung als Geheiligte in Christo. Es bewirkt weiterhin, dass wir wissen, Miterben Christi des Himmlischen zu sein. Römer 8, Vers 12. So wir also Kinder sind, Geheiligte in Christo, sind wir Erben dessen, was Jesus im Himmel gehört. Wir sind Miterben. Das, was ihm zur Verfügung steht, steht uns dann auch zur Verfügung, der Stellung nach. Ferner, es bewirkt auch, als Geheiligtsein in Christo bewirkt, die fortschreitende Heiligung des äußeren Menschen. Diese Umerziehung, so könnte ich es ja mal sagen, des äußeren Menschen, der vorher immer der Sünde gedient hat, weil er gar nicht anders konnte, wie Paulus im Römerbrief das auch darlegen darf. Diese Umerziehung, dass dieser äußere Mensch nun tun kann und soll, was Gott gefällt, geschieht aufgrund des Zustandes der Heiligung. Wenn ich ein Geheiligter bin in Christo, erst dann ist in diesem Berufungspaket diese Vollmacht drin, dass diese Umwandlung des äußeren Menschen stattfinden kann. Es kann sich keiner in das Bild Jesu verwandeln nach dem äußeren Menschen, in seinen Handlungen, ohne diese Vorgaben. Deswegen Geheiligte in Christo bewirkt also fortschreitende äußere Heiligung des Menschen. Und die Gleichstellung in der Beziehung zu Gott aller Menschen. Im 12. Kapitel lesen wir dann auch, da gibt es keinen Unterschied mehr. So wie Vers 12 bis 13, so wie ein Leib viele Glieder hat und doch ist es ein Leib, gehört zusammen, so sind wir viele Glieder an dem einen Leib. Da ist kein Jude, Grieche, kein Knecht, kein Freier und so weiter. Dieses Geheiligtsein in Christo bewirkt also eine totale Gleichstellung aller in der Beziehung zu Gott. Ob sie schwach sind äußerlich, ob sie stark sind, gebildet, ungebildet, hoch, niedrig oder auch aus welcher Nation immer sie kommen, sie haben durch dieses Geheiligtsein in Christo alle dieselbe Stellung in Beziehung zu Gott. Das ist ganz wunderbar. Das dürfen wir also uns auch neu sagen, um darin bewusster zu leben. Und ein siebtes noch, dieses Geheiligtsein in Christum bewirkt die Priester und Königschaft mit Jesus Christus zu vollführen. Ich lese da mal zwei Bibelstellen. 1. Petrus 2, Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es ja, ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also ihr seid ein königliches, priesterliches Volk. Das ist das Geheiligtsein in Christus. Königstum, Priesterschaft. Offenbarung 1, 5 bis 6 auch. Da heißt es, Jesus Christus ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Fürst, der König auf Erden, der uns geliebt hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott und seinem Vater. Also, geheiligt sein in Christo heißt, jetzt sind alle, die geheiligt sind, Könige und Priester geworden. In Christus, auch wenn äußerlich gesehen dieser Zustand noch gar nicht so wahrgenommen werden kann. Aber wir müssen, wenn der äußere Zustand sich auch wandeln soll, von dem Inneren ausgehen dürfen. Von diesem Geschenk der Gnade, der Berufung in Christo. Das alles ohne Verdienst, das alles ohne eigene Werke, sondern Geschenk. Paulus betont das auch in Galater 3, 26 oder Epheser 2, 8 bis 9. Und das alles zusammengefasst, schreibt er auch durch den Geist Gottes an die Epheser im 1. Kapitel 3 bis 14. Ich will das jetzt nicht lesen, aber im 4. Kapitel vom Epheserbrief, Vers 30, sagt er darum, betrübt den Geist Gottes nicht. Das heißt, diesen Zustand eurer Heiligkeit und Heiligung lasst nicht durch irgendetwas gebremst werden. Betrübt dies nicht. Denn das ist das freie Geschenk Gottes, aus dem heraus ihr vollmächtig leben könnt und handeln könnt. Ohne diesen Zustand ist ein vollmächtiges Leben für Gott nie, nie möglich. Das muss immer scheitern. Denn aus dem Fleisch kann man Gott nicht dienen, das hat der Apostel Paulus bewiesen, der vorher doch Gott dienen wollte und musste kapitulieren. Alles verkehrt, alles daneben. Er sagt, alles, was ich für wichtig achte, achte ich jetzt für Dreck. Das muss ich alles abgeben. Ja, um das Neue zu empfangen, und darum betrübt den Heiligen Geist nicht, dass das Neue nicht zurückgedrängt wird. So ist also dieser Brief, das Wort Gottes, geschrieben den Geheiligten in Christo, damit ihr Wandel und ihr Wesen Korrektur erfährt und dieser Wandel und das Wesen der geheiligten Stellung in Christo ähnlicher wird, bis zum völligen Einklang. So lesen wir es auch in Philipper 3, Vers 12. Ja, ich will Christus immer ähnlicher werden in seinem Tod und in seiner Auferstehung, nicht? Dass ich ihm doch gleich würde. So sehen wir also, dass das Wort uns zur Hilfe gegeben ist, um der Heiligung im Wandel und Wesen nachjagen zu können, ohne die ja niemand den Herrn sehen wird, das heißt, ohne die niemand in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben kann, in der aktiven Gemeinschaft bleiben kann. Wer sich nicht heiligen lässt, obwohl er ein berufener Heiliger ist, entzieht sich dem Anspruch Jesu auf sein Leben. So einfach ist das. Wer sich also nicht heiligen lässt im äußeren Leben, obwohl er ein berufener Heiliger ist, also wiedergeboren, entzieht sich dem Anspruch Jesu auf sein Leben, also auf das Leben des Einzelnen. Denn Jesus Christus hat einen Totalanspruch auf alle Leben, die er erkauft hat. Er hat bezahlt dafür. Niemand ist mehr sein Eigentum. Das betont Paulus auch in diesem Brief und sagt, denkt bitte darüber nach. Wenn ihr berufene Heilige seid, gehört ihr euch nie mehr selbst. Ihr habt nie mehr das Sagen für euer Leben. Das hat der, der es erkauft hat. Dem gehört ihr mit Haut und Haaren. Nicht? Das ist also dabei zu berücksichtigen und zu sehen, damit wir auch unsere Berufung als Gemeinde in dieser Welt leben können. Noch eines. Der Gläubige wächst also in der Gnade, und das ist vielleicht auch ein Begriff, den wir uns gut merken könnten. Der Gläubige wächst in der Gnade, in der er steht, aber er wächst nie in die Gnade hinein. Das ist ein Unterschied, das muss man also auch sehen. Er wächst in dem Zustand der Gnade, die er bekommen hat, innen drin. Aber man kann nie von außen in die Gnade hinein wachsen, sondern die Gnade ist ein Geschenk, das überkommt einen und sie ist da. Und innerhalb dieser Gnade können wir wachsen. Und diese Gnade, sagt Paulus, die soll mit uns sein und darin der Friede von Gott, dem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Gott als Vater, der uns die geheiligte Stellung in seinem Sohn gegeben hat, durch den Glauben an ihn. Und Gott der Herr, der durch sein Wort uns heiligen will im Wesen und Wandel. In Johannes 17,17 betet ja der Herr Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet: Vater, heilige sie in der Wahrheit. Was ist das? Dein Wort. Das ist die Wahrheit. Dein Wort. Also heilige sie in und durch dein Wort. Und jetzt kommen wir dadurch wieder zu dem Anfang zurück, wo ich gesagt habe, dies Wort ist nicht des Paulus Wort, sondern Gottes Wort, dem sich die Geheiligten bedingungslos, ohne Diskussion, zu unterstellen, und ich sage das schwere Wort für uns, haben. Zu unterstellen haben. Ich sage noch nicht mal unterstellen dürfen, sondern zu unterstellen haben. Das ist Anrecht Gottes auf unser Leben. Da gibt es keine Diskussion, sondern wir haben uns dem Wort Gottes anzupassen und nicht das Wort Gottes uns. Das will hier also Paulus in diesen ersten Versen gleich klarstellen. Ich lese noch einmal die drei Verse. Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort bei ihnen und bei uns, bei denen sei Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bei den anderen kann es noch nicht so sein, soll es aber doch werden.